Ich darf heute mit euch eine Predigt halten. Also wir sind ja mit dem Kolosserbrief, wir beschäftigen uns mit Kapiteln und Versen aus dem Kolosserbrief. Wir überspringen jetzt mal komplett das zweite Kapitel, auch wenn da vieles Gutes drin steht, aber ein bisschen, um das zusammen zu raffen, und springen ins dritte Kapitel vom Kolosserbrief. Also ich möchte heute mit uns einen sehr, sehr herausfordernden Text anschauen. Es ist sehr herausfordernd und dieser Text wird, glaube ich, jeden von uns an einer anderen Stelle anpacken. So, ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht immer alles, was wir in der Bibel lesen, auch immer hören wollen, weil unser Mensch dagegen sagt so ein bisschen, okay, das ist ein bisschen unangenehm jetzt oder das ist vielleicht etwas, was ich jetzt vielleicht nicht hören möchte oder was auch immer. Kann ja manchmal sein. Ne? Wisst ihr, es gibt manchmal Texte in der Bibel, wo man am liebsten weiterblättern möchte, weil sie unser Ego ansprechen und unser Ego ein bisschen pieksen. Und weil sie uns einen Spiegel vorhalten, wie bei allem, was wir an Kritik in unserem Leben bekommen, haben wir zwei Arten auch damit umzugehen. Wie gehen wir damit um, wenn wir kritisiert werden? Entweder wir, das erste ist, dass wir beleidigt sind. Das ist eine Möglichkeit. Man bekommt vielleicht eine Kritik und ist beleidigt. Oder man bekommt eine Kritik und bewegt sich in die Reflexion, um zu schauen, ob da vielleicht was dran ist und ob man sich vielleicht irgendwo ändern müsste. Wenn die Bibel Sachen nennt, die uns angreifen, ich nenne es extra mit Anführungsstrichen, das sieht man jetzt nicht in der Aufnahme, aber ich mache Anführungsstriche, ja, angreifen, stellt sich die Frage, was wir wollen, ja. Ich denke, durch die Gespräche, die ich immer wieder mit euch habe, sind wir alle danach gesinnt, so zu leben, wie Jesus es will. Und wenn das der Fall ist, verstehen wir, dass wir nicht perfekt sind, sondern auf einer Reise sind. Und das ist ein total wichtiger Ausgangspunkt. Und solche Texte wie der heute helfen uns dabei, uns zu entwickeln und unsere Augen zu öffnen, was Jesus von uns will. Und ich habe diesen Titel der Predigt heute, wie ich diesen Titel jetzt nenne, bevor wir gleich in den Text gehen, habe ich von einem Buch geklaut, wo ich nur den Titel gelesen habe, was ich aber sehr gut fand. Und zwar ist es ein englischer Titel, aber ich übersetze ihn sofort, ja? So, ne? Der Titel ist, und der kann man jetzt auch, wir haben eine Präsentation, Kill Your Ego. Das heißt übersetzt, also ich glaube, das kriegen wir noch irgendwo hin, so, töte dein Ego. So, ja? Und Ego kommt aus dem Griechischen und bedeutet Ich. Das ist so Ego, das ist das Ich, ja. Wir haben Ego in unserer Kultur aber auch anders definiert. Wir beschäftigen uns nicht nur damit, dass es das Ich ist, sondern wenn wir über Ego sprechen, sprechen wir meistens davon von als eine Abkürzung von Egoismus, Egozentrik, etwas, wo wir unser persönliches Wohl über allem stellen, ja. Das, was ich will, das, was meine Ziele sind, das, was ich erreichen will, welche Vorteile habe ich und so weiter, ja. Das ist die Frage. Und genau das sehen wir auch in unserer Gesellschaft, dass es sehr populär ist, dass ich vorzuschieben, bevor man das Gesamte sieht. Und jetzt ist die Frage, was die Bibel dazu sagt. Und da möchte ich gerne mit euch in Kolosser 3 die Verse 1 bis 13 anschauen. Das ist auch als Folie da, genau, perfekt. Und zwar steht da Folgendes. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen und erneuert, und der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Griechisch, Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So, Also, ich komme nochmal zurück zu meiner Ausgangsaussage. Das ist ein herausfordernder Text. So, ja. Ein kurzer Hinweis noch. Ich werde ein bisschen hin und her hopsen im Text. Ja, ich gehe jetzt nicht chronologisch da durch, aber ihr werdet das schon mitbekommen. Die Verse werden berücksichtigt. So, mein erster Punkt ist Sterben. Genau, sterben. Das Männchen sagt bei, wisst ihr Bescheid? Also, in Vers 3 haben wir es gerade gelesen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Wir feiern ja immer wieder mal Geburtstag und ziehen dabei Verse, ja? Und wer würde gerne so ein Vers ziehen? Ihr seid gestorben. So, ich glaube, ich würde auch denken, okay, alles klar, nehme ich gerne. Wenn man fragt, wie Jesus dazu steht, das Ego zu töten, das Ego zu killen, dann reicht doch dieser Vers eigentlich aus, zu verstehen, dass wir gestorben sind und verborgen sind in Christus. Das ist ein wichtiger Punkt. Er spricht zu Leuten, die Jesus schon kennengelernt haben. Es wurde in den Gemeinden verlesen, diese Briefe, die Paulus geschrieben hat. Es wurde zu Leuten wie du und ich, wurde es vorgelesen. Genauso wie wir das heute lesen. Es wurde zu Menschen gesprochen, die Jesus schon kennengelernt haben. Nämlich, und zu ihnen sagt er, ihr seid gestorben. Er sagt es eigentlich als eine Festlegung schon, dass ihr tot seid. So, und ich weiß, wir hören das nicht gerne, wenn wir darüber reden, so dass wir wollen ja gerne leben und wir wollen gerne atmen und unterwegs sein und wir verstehen, hier ist was Geistliches gemeint. Nämlich, dass der alte Mensch tot ist und der neue lebendig ist. So, es geht also hier nicht um physischen Tod. Paulus schreibt hier keine Grabrede, aber er spricht Menschen an, die gesagt haben, dass das, was sie wollen, das, was unsere Wünsche sind, was unsere Ziele sind, was mein Verlangen ist, dass das komplett untergeordnet wird unter dem, was Jesus von mir will. Das, und genau in diesem Bewusstsein lebte Paulus und prägte das in Kolossee. Was wir heute hier haben, ist ein krasses Thema und es wird uns wehtun an einer Stelle. Mir hat es manchmal sehr wehgetan, schon in der Vorbereitung. Aber wir müssen diese Themen haben, weil es genauso zur Nachfolge gehört, wie auch die schönen Themen, dass Jesus uns liebt und dass Jesus mit uns unterwegs ist und dass er eine Berufung für unser Leben hat. Das sind alles Nachfolgethemen, aber genau so dieser Punkt, dass wir sterben. Und zwar in einem, nicht in physischer Art und Weise. Das wäre ein ganz anderes Thema, so, ne? Kann man auch gerne drüber predigen. Aber, sondern, dass unser Ego stirbt. So. Was bedeutet dieses Sterben? Es bedeutet, dass das, was ich will, dem untergeordnet ist, was Jesus will. Und dann kommt später eine Aufzählung, was wir töten sollen. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass Paulus es konkret auf uns bezieht. Ja, was tot sein soll. Wir sollen negative Verhaltensweisen nicht bei unserem Nächsten töten, sondern wir sollen sie bei uns tot haben. So, ja, man muss sich gegenseitig ermahnen hin und wieder und man muss mal hinzeigen, so, okay, wenn du merkst, dein Bruder sündigt und so weiter, musst du mit ihm sprechen, das ist alles richtig. Aber wenn Paulus hier über diese Sachen hier spricht, die unser Ego angehen, dann geht es um uns in diesem Punkt. Da darfst du gerne mit das auf dich beziehen, so, ja. Weil es geht nicht, wir können nicht bei anderen Leuten das ansprechen und sagen, du musst das töten in dir, sondern das muss aus uns geboren sein, wo wir sagen, okay, Jesus spricht zu mir, dass diese Sachen nicht gut sind und ich möchte es auf seinen Altar legen und möchte mein Leben so leben, wie er es will. Das heißt, wir müssen diese Verse auf uns beziehen. Ein deutsches Sprichwort sagt es ja schon so schön, man muss erstmal vor der eigenen Türe fegen. Ne? Das ist manchmal wirklich so. In Vers 8 zählt er dann auf. Nun legt aber auch ihr das alles ab. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Es ist eine ganz lange Sache von Worten, die hier gesagt werden. Und hin und wieder zuckt man da mal zusammen. Ich frage euch heute, wollen wir heute mal ehrlich sein? Wollen wir heute mal richtig ehrlich sein und in die Vollen gehen? Wer von uns hat eine dieser Sachen vielleicht letzte Woche mal getan? So, wer war eine dieser Sachen nur oder die letzten Wochen? Sagen wir es mal so. Wer von uns war mal zornig? Ganz, ja, also ich melde mich hier auch gerne vor euch so, ne? Es gibt manchmal so Punkte, da fallen wir wieder in diese Punkte rein. Oder wer von uns hat vielleicht mal gelästert und uns war es vielleicht in dem Moment vielleicht nicht bewusst, aber danach? Wir rutschen da doch so schnell rein, oder? Wir können so schnell in diese Verhaltensweisen hineinkommen, weil wir Menschen sind. Weil wir Menschen sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Wir brauchen die Gnade Jesu, da wir niemals perfekt sein werden. Wir werden es einfach nicht. Wir werden nicht perfekt sein. Gleichzeitig, und das ist das Wichtige, weil jetzt können wir natürlich sagen, gut, ich bin halt nicht perfekt und das passiert mir manchmal und dann ist es halt so. Oder wir sagen, gleichzeitig dürfen wir uns aber auch nicht darauf ausruhen, dass wir niemals perfekt sind. Das ist auch wichtig, so, ne? Dass wir das nicht immer wieder entschuldigen mit, aber wir sind ja Menschen. Sondern dass wir sagen, okay, aber nein, ich gehe wieder zu Jesus zurück und bitte ihn, dass er mein Herz verändert und verändert und verändert und verändert, bis ich ihm immer ähnlicher werde. Und Leute, das ist eine Reise, die geht unser Leben lang. Immer wieder dieses Reflektieren vor ihm, immer wieder dieses sprich du zu mir, zeig du mir, was in meinem Leben los ist. Lass uns an uns arbeiten. Warum ist es also wichtig, dass unser Ego stirbt? Warum ist es wichtig? Meine Frau sagt gerne, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Egoismus. Und sie hat recht damit, muss ich sagen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Weil aus dem Egoismus Hass entstehen kann. Wohin hat uns das geführt? Wo hat uns das geführt, dass wir uns selber ins Zentrum gestellt haben als Menschen? Wir haben eine Ellbogengesellschaft. Untreue gibt es, Bandenkriege, Kriege im Allgemeinen, zerbrochene Ehen und so weiter und so fort. Weil immer wieder ein Punkt im Vordergrund stand, meine Bedürfnisse, meine Ziele. Und dann war es mir vielleicht egal, was andere Menschen um mich herum gedacht haben. Und wenn wir uns diese, wir können die Liste endlos fortführen und kommen immer wieder zu diesem Punkt, Ego, das Ich, ist zu groß. Egoismus macht im letzten Punkt einsam und nicht glücklich, wenn wir das völlig ausleben würden. Ich glaube, jeder von uns merkt, gerade wenn man verheiratet ist, merkt man das, glaube ich, manchmal sehr, dass man auch Kompromisse finden muss, dass man aufeinander zugehen muss, dass man miteinander reden muss. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann stellen wir uns auch manchmal die Frage, okay, das packt mich an, das packt mein Herz an und es fühlt sich nicht immer gut an. Aber ich weiß, dass Jesus perfekt ist, zu 100%. Und wenn Jesus, der perfekte Jesus, in mein Leben hineinsprechen möchte und Punkte auf Punkte zeigt, die nicht okay sind, dann will ich sie ihm hingeben, dass er an meinem Herzen arbeitet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Egoismus oftmals auch als was Positives dargestellt wird. Dass das Ich und so weiter. Ja, ich versuche das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ne? Selbstverwirklichung, Selbstliebe, was okay ist aber deine Selbstliebe, die andere ausschließt. Sei, wer du sein willst. Schau auf deine Gefühle. Lass dir von niemandem etwas sagen. Das sind Worte, die hört man immer und immer wieder. Wir werden damit bombardiert, Leute. Dass das die Sachen sind, die immer wieder in unser Kopf kommen. Wir sind erschaffen worden von einem liebenden Gott, der möchte, dass wir füreinander da sind. Wir sind erschaffen worden für Gemeinschaft, aber Egoismus sucht nur den eigenen Vorteil. Unser Ego sucht nur den eigenen Vorteil. Jetzt haben wir, also das im Punkt Selbstliebe möchte ich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil die Bibel spricht ja auch von Selbstliebe, aber es spricht halt über die Selbstliebe in der Kombination mit dem nächsten Lieben wie sich selbst. Ist also ein Unterschied zu der Selbstliebe, die uns verkauft wird momentan. Wichtiger Punkt. Wir müssen sterben. Unser Ich muss sterben. Unser Ego müssen wir ablegen. Und dann geht der Vers weiter mit diesem, wir sind verborgen in Christus, sagt Paulus hier. Menschen sollen uns ansehen und Jesus in uns erkennen. Jesu Verhaltensweisen. Und ich möchte kurz die nächste Folie sagen, weil Jesus ist der Inbegriff der Selbstlosigkeit. Jesus soll in uns sichtbar werden, aber er ist der Inbegriff der Selbstlosigkeit. Der war so selbstlos. Jesus war so selbstlos und trotzdem mit Selbstliebe unterwegs. Ja, da können wir viel von lernen. Er starb für uns. Was hatte er für einen Vorteil von seinem Tod? Einfach mal rein der Mensch Jesus, der 100% Gott war. Was für einen Vorteil hatte er in diesem Moment? Er starb schließlich physisch unter heftigsten Schmerzen und gab sein Leben für uns. Er ist der Inbegriff der Selbstlosigkeit. Er hat es für uns getan und weil sein Vater ihn aufgetragen hat, weil Gott ihn aufgetragen hat, diesen Weg zu gehen. Das heißt, sein Willen ordnete er Gottes Willen unter, ging für uns ans Kreuz, damit wir frei sein können. Das selbstlos. Und wir wissen, dass es kein einfacher Kampf war, als er im Garten Gethsemane betete: Wenn es doch irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er starb physisch und unser Leben soll mit ihm gekreuzigt sein, sagt eine andere Bibelstelle. Und mit ihm stehen wir auf und er ist in uns, wie wir es letzte Woche gehört haben. Das ist ja übrigens auch der Sinn der Taufe, ne? Der alte Mensch stirbt, ein neuer steht auf. Das Alte wird begraben, etwas Neues entsteht. Kommt zum zweiten Punkt, nämlich Fokus. Ist die Frage, wie machen wir das? Was ist Jesu Plan, dass wir sterben? Wie kommen wir dahin? So, ich meine, das hört sich schon komisch an, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze hier zum ersten Mal in einem Gottesdienst, habe mit Christen nichts zu tun gehabt und jetzt redet der da vorne vom Sterben. Das fühlt sich erstmal unangenehm an. Okay, aber wir verstehen ja den Sinn. Okay, in Vers 1 sagt Paulus Folgendes: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Du wirst Egoismus wirst du im Himmel nicht sehen können. Wirst du nicht sehen können. Wenn du ein bisschen dich beschäftigst mit den Bibelversen, die ein bisschen über das Reich Gottes sprechen, wirst du Egoismus dort nicht finden. Das geht nicht. Warum? Weil Liebe niemals egoistisch sein kann. Ja? Und Gott ist die Liebe. Liebe kann nicht egoistisch, also wenn Liebe gesund gelebt wird, kann es nicht egoistisch sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ja. Ich habe zu einer Zeit mal meine Oma 10 Jahre lang nicht gesehen. 10 lange Jahre, hatte nicht geklappt, dass sie nach Schweden fahren konnte. Sie war im Heim, sie konnte nicht nach Deutschland kommen. Ganz blöde Geschichte. Und ich weiß, es war irgendwie 2018 oder 2017, eine dieser beiden, ich glaube 2017 eher, wo ich dann im Januar endlich mal wieder nach Schweden fliegen konnte. Und unser erster Besuch war bei meiner Oma. Nun muss man wissen, meine Oma war stark dement zu diesem Zeitpunkt. Sie hat mich nicht wiedererkannt. Sie wusste nicht, wer ich bin. Sie wusste nicht, mit wem sie spricht. Nichts davon, ja. Bei meiner Mutter, die sie einmal im Monat immer wieder dort besucht hat, immer die lange Fahrt auf sich genommen hat, um bei ihr zu sein. Sie hat ihre eigene Tochter nicht erkannt. Und wenn sie sie erkannt hat, war sie in ihren Augen ein Teenager-Mädchen. Ja? Also war es anstrengend, kräftezehrend. So, man muss wissen, meine Mutter und meine Oma, die hatten eine richtig enge Bindung zueinander. So, meine Mutter hat ihr immer alles erzählt. So, ja, also über alles mit ihr gesprochen und so weiter. Nur in dieser Zeit gab es keine wirkliche gleiche Ebene, weil nicht erkannt durch die Krankheit, die da war. Und angenehm riechen tut es in Altenheimen ja auch nicht immer. Ja, wissen wir auch, die wir das schon mal waren. Aber wisst ihr was, war das für uns als Familie, als wir bei meiner Oma waren, war das für uns verschwendete Zeit? Nee, gar nicht. Aber warum nicht? Man könnte jetzt sagen, mein eigener Vorteil, brauche ich doch nicht. Er kennt mich doch sowieso nicht. Mein eigener Vorteil wird vielleicht sagen, okay, lieber mache ich hier mal ein paar schöne Tage in Schweden, als dass ich jetzt dahin gehe und mit jemandem rede, der mich gar nicht kennt, irgendwie vom Bewusstsein her. Aber nein, darum geht's nicht. Liebe kann das nämlich. Liebe hält das aus. Liebe kann diese Nähe schaffen, auch wenn dein Gegenüber es vielleicht nicht sieht oder merkt. Liebe kann das. Wenn du jemanden liebst, sind Gerüche nicht mehr so schlimm wie vorher, oder? Wie bei anderen jetzt vielleicht oder so, ja? Zum Beispiel, der Korintherbrief sagt in 1. Korinther 13, Vers 5, die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das Ihre, sondern sie sucht das des Nächsten. Das Kapitel ist sowieso einfach stark, 1. Korinther 13, liest, also ich meine, haben das schon alle 1000 Mal gehört und wer schon mal auf einer Hochzeit war, wo mindestens einer der beiden christlich war, dann kam der 1. Korintherbrief wahrscheinlich darin vor, so, ne, weil es einfach nur eine starke Verse sind. Aber wie töten wir denn jetzt unser Ego? Indem wir in Liebe wachsen. indem wir unseren Fokus richtig setzen und auf Jesus schauen, der Liebe ist. Das ist es. Ich möchte kurz die nächste Folie, weil der auf Jesus gesetzte Fokus lässt uns in Liebe wachsen und da kann das Ego nicht bestehen. Es ist so. Wenn wir unseren Fokus auf Jesus setzen, wenn wir auf ihn schauen, uns von ihm füllen lassen, dass er unser Leben segnet, dass er zu uns spricht, dass er unser Herz in seine Hand nimmt, da kann unser Ego davor nicht bestehen. Weil auf der einen Seite fallen wir auf unsere Knie und merken neu, wie gut Jesus eigentlich ist, wie gut er zu uns ist, wie voller Liebe er für mich ist, obwohl ich weiß, was ich alles falsch in meinem Leben mache, obwohl ich vielleicht einer dieser Sachen, die wir vorhin gelesen haben in dieser Aufzählung, vielleicht mal die letzten Wochen getan habe, vielleicht sogar gestern, vielleicht heute Morgen, was weiß ich. Aber wir kommen immer wieder zu diesem Punkt und sagen, okay, Jesus, du bist es, du bist es. Und das stirbt etwas in uns, was wir uns selber erheben möchte, was uns erheben möchte, stirbt in uns, weil wir anfangen, Jesus zu erheben. Und Jesus ist derjenige, der unser Leben erfüllen möchte. Er ist derjenige, der weiß, was gut für uns ist. Er ist derjenige, der die Menschen um uns herum erreichen will mit uns. Aber dafür ist es so wichtig, dass etwas in uns wegbricht, was da im Weg steht. Und das ist meistens das Ich. Womit du dich beschäftigst, das wird dein Leben sein. Worauf du schaust, das wird dein Leben prägen. Ich hatte mal, ein Bekannter von mir hat mal erzählt, er hat mal eine Woche lang in dieser ganzen Pandemiesituation, hat er mal eine Woche lang nur die ganzen Berichte gehört, die pro Impfung waren und dann eine ganze Woche, die nur dagegen waren. Einfach nur mal so, alles andere weggeblendet. Einfach mal zu schauen, was macht das mit mir? Und er hat gesagt, am Ende war er verwirrt. So, ne? War aber geimpft und so weiter. Also, ne? Alles okay. Aber trotzdem so, er hat sich halt einmal nur mit der einen Seite beschäftigt und dann mal nur mit der anderen Seite beschäftigt. Einfach nur mal zu schauen, was das mit ihm macht. Und er meinte, womit du dich beschäftigst, das ist wirklich so. Es wird dich prägen. Es wird dich prägen. Wenn du also nur in sozialen Medien unterwegs bist, dann wird dich das prägen. Wenn du den ganzen Tag nur Netflix guckst oder so, dann wird dich das prägen. Wenn du, wenn man sich volldröhnt mit anderen Multimedia-Sachen, dann wird man davon geprägt werden, weil man immer wieder diese Sätze hört, immer wieder hört, dass unser Leben da irgendwo angesprochen werden will. Sag nicht, dass das alles jetzt schlecht ist oder so. Also ich nutze die Sachen ja auch. Aber die Frage ist, was für einen Einfluss haben sie auf unser Denken? Was für einen Einfluss haben sie auf unser Weltbild? Was für einen Einfluss haben sie in unserem Leben? Und jetzt ist die Frage, okay, wenn wir sagen, wir wollen unseren Blick auf Jesus erheben, wir wollen ihn fokussieren, dann werden wir mit seinem Mindset gefüllt. Dann werden wir mit seinen Gedanken gefüllt. Dann werden wir mit den Gedanken des Reiches Gottes erfüllt. Und das wird uns verändern. Die Frage ist, was sagt Jesus zu mir? Was sagt er durch sein Wort? Was sagt er mir im Gebet? Das darf und soll mich prägen, damit ich ein Segen für andere werden kann. Jesus will größer in uns werden, also lasst uns unseren Fokus richtig setzen. Und Paulus kommt dann zum Abschluss. Da sagt er, so zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Die negativen Sachen verlieren ihren Stellenwert in unserem Leben und es wird ersetzt durch etwas anderes, was wir natürlich leben müssen, wonach wir streben dürfen. Demütig sein. Wer will schon demütig sein heutzutage? Hey, wir wollen demütig sein, oder? So, ja. Es ist ein bisschen Kontrakultur, ja. So, es ist ein bisschen etwas, was wir nicht in unserer Gesellschaft sehen, wird hier von uns verlangt, von Jesus. Weil er sehen möchte, dass sein Reich sichtbar wird hier auf Erden. Ich finde es übrigens sehr ehrlich hier, nachdem all diese guten Sachen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld vorkommen, dann ist Paulus hier an einem Punkt wirklich sehr, sehr ehrlich zueinander, zu uns, indem er sagt, ertragt einander. Ertragt einander. Es ist nicht immer einfach, ja? Es ist nicht immer einfach, sich richtig zu entscheiden an manchen Punkten. Wenn uns jemand, sag ich mal, blöd kommt, sind wir schnell dabei, irgendwie mit selben Mitteln zurückzuzahlen oder später vielleicht schlecht über die Person zu reden oder was auch immer. Da fällt man rein. Oder wir haben gelesen, dass wir aber wir haben gelesen, dass wir das nicht sollen. Wir sollen einander ertragen, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander immer wieder vor Jesus bringen. Das und ganz ehrlich, das tötet unser Ego. Weil wir denken doch manchmal, ey, wir haben es doch verdient, jetzt sauer zu sein. Oder ich habe es doch jetzt verdient, jetzt irgendwie, jetzt kann ich mal schlecht reden, jetzt kann ich das mal, weil mit mir hat man das ja die ganze Zeit gemacht. Aber das ist wieder unser Ego. Es ist unser Ego. Wir streben danach, Jesus ähnlicher zu werden. Und durch seine Gnade können wir wachsen darin, können wir verändert werden. Lass uns darauf bedacht sein, unser Ego zu töten und Jesus in uns sichtbar zu machen. Was nehmen wir also mit? Das ist der letzte Punkt. Und ich habe hier ein bisschen nachgedacht und einfach nochmal so, okay, was ist denn jetzt unser Fahrplan? Wie kommen wir jetzt dahin, dass unser Ego kleiner wird und er größer wird? Ja, ich aber soll abnehmen, er aber soll zunehmen. So, das ist ja die Sache, die wir in der Bibel lesen dürfen. Wie bekommen wir das hin? Und ich habe mir ein paar Punkte gedacht, die, glaube ich, wichtig sind. Und einige kennen wir immer wieder gut. Der erste Punkt ist Reflexion. Reflektiere dich selbst und schaue, was dein Ausgangspunkt ist. Wo stehst du jetzt gerade? Wie ist dein Blick auf deine Mitmenschen? Wie ist dein Blick auf die Leute um dich herum? Welche Menschen fordern dich heraus? Ja? Hat jemand von uns Menschen, die einen herausfordern? Kennt ihr das vielleicht? Ja, gut, ich auch. Reflektiere dich selbst. Nimm dir die Zeit. Schau einfach mal. Das ist die Ausgangslage. Zweiter Punkt. Bibel lesen. Immer wieder wichtig. Lies täglich in deiner Bibel, um dich mit Gottes Gedanken zu füllen. Ja, weil da wirst du nämlich auch merken, an manchen Punkten, dann so, wirst du merken, wo du dich reflektierst. Ach, das ist ja auch noch in Gottes Sichtfeld, ja. Und hier geht's mir jetzt, ich bin jetzt ziemlich einseitig unterwegs. Mir geht's jetzt wirklich um dieses Ego ablegen, ja. Deswegen versteht mich falsch. Bibel lesen kann uns ermutigen, kann uns verändern, kann uns in Berufung führen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber ich möchte jetzt auf diesen Aspekt schauen. Es wird uns Sachen zeigen, so wie heute, die werden uns wehtun. Aber lasst uns Zeit nehmen, diese Sachen anzuschauen und zu schauen, okay, Jesus, warum tut dir das weh, wenn ich diesen Lebensstil habe? Warum tut es dir weh, wenn ich so und so rede? Und dann verändere mein Herz, dass ich dir ähnlicher werde. Okay, drittens, bete mutig. Warum bete mutig? Bete, dass Gott dir deine blinden Flecken zeigt. Ja, das ist ein mutiges Gebet, weil nicht alles ist immer sofort in unserem Bewusstsein. Nicht alles, was in unserem Herzen abgeht, haben wir immer vollkommen im Blick. Deswegen bete mutig. David sagt es so schön, prüfe mich auf Herz und Nieren. Und genau das ist es. Wo hast du dich vielleicht auch mit Sachen arrangiert? Ja, gesagt, okay, das ist halt so bei mir. Das ist halt jetzt so. Die aber nicht gut für dich sind oder für dein Umfeld sind. Bete mutig, dass Jesus dir genau diese Sachen zeigt in deinem Leben. Viertens, ein interessanter Punkt, über den ich nachdenken musste, Fasten. Für mich ist Fasten wirklich ein Inbegriff von Sterben. Ich esse viel zu gerne, ja. Also das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Aber ich bin absoluter Genießer, aber Fasten führt uns letzten Endes dazu, was anderes zu fokussieren, nämlich Jesus zu fokussieren. Ich rede jetzt nicht hier von Intervallfasten oder sowas, ne? Das ist ja gerade sehr modern oder so, ist auch okay, es soll gesund sein. Aber Fasten fokussiert uns, weil wir verzichten bewusst auf etwas. Wir verzichten bewusst auf etwas, was wir eigentlich gerade wollen. So, und füllen das mit etwas, wo wir sagen, okay, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen, dass Jesus zu uns spricht. Fasten ist schon eine wichtige Sache. Es gibt du verzichtest auf etwas, wonach dein Gefühl gerade verlangt. Du verzichtest auf etwas, was dein Ich gerade will. Kann helfen, um Jesus groß zu machen in unserem Leben, oder? Und dass wir mehr und mehr sterben. Fünftens, check up. Also eine Zeit zu nehmen, wo du hast dich reflektiert, hast deine Ausgangslage gehabt. Nach einer Zeit setzt du den Termin fest und schaust dich, guck nochmal auf mein Leben. Was hat sich getan im letzten Monat beispielsweise? Ja, zwischen Check-up und Reflexion sollte eine längere Pause liegen, weil wenn du heute deine Reflexion machst und morgen dein Check-up machst, wirst du wahrscheinlich nicht so gut abschneiden. Ja, also lass dir Zeit dazwischen und schau, wo hast du dich entwickelt? Wo hat Jesus dich verändert? Wo hat Jesus dich weitergeführt? Was sind vielleicht Punkte, die sind dir aufgefallen, an die du auch ran musst und mit Jesus daran zu arbeiten und so weiter? Einfach Zeit zu nehmen, wieder also eine neue Pause zu nehmen, Reflexion. Und sechstens, ganz wichtig, feiere Erfolge. Feiere Erfolge. Dort, wo du siehst, dass Jesus dich verändert hat, feier das. Zelebrier das. Mach da etwas draus. Warum? Weil wir nicht irgendwelche Hamster in irgendeinem Rädchen sind, die sich irgendwie immer wieder verändern, verändern und verändern und verändern, sondern weil wir auch Leute sind, die von Jesus etwas empfangen haben, nämlich Freude und so weiter und so fort. Deswegen können wir uns auch freuen darüber, wenn wir merken, hey, wir haben einen Punkt abgeschlossen in unserem Leben oder wir haben uns verändert in diesem Punkt oder ich habe da Schritte gegangen im Glauben. Lass uns das feiern. Ja? Wie auch immer das für dich aussieht, wenn es ein großer Eisbecher ist, dann ist ein großer Eisbecher. So, ja. Wenn es für dich ein schöner Familientag ist, dann mach einen schönen Familientag. Wenn das, keine Ahnung was, feier das einfach. Wichtig. Das sind die 6 Punkte, die möchte ich dir einfach mitgeben. Nimm die einfach mal mit. Ich lese sie nochmal kurz vor. Reflexion, Bibel lesen, bete mutig, faste, check up und feiere die Erfolge. Das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Und ich danke, ich bin so dankbar für das Wort Gottes, dass es uns immer wieder packt an unterschiedlichen Stellen. Ich weiß nicht, was das heute mit dir gemacht hat, aber mir hilft es, meinen Fokus richtig zu setzen, auch an den Stellen, wo ich merke, okay, hier geht's ein bisschen zur Sache, hier geht's ans Eingemachte. Ja, also ganz, es ist wirklich so. Nachfolge ist nicht spazieren gehen. Nachfolge ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt immer Jesus ähnlicher zu werden. Und das geht nur mit zwei Facetten. Das eine ist, wir wollen ihm ähnlicher werden und werden das ablegen, was ihm nicht ähnlich ist. Und das andere ist, wir wollen ihm ähnlicher werden und das lernen, was er in uns sieht, damit wir das leben können. Darum geht es. Ich möchte nochmal beten, dann werden wir gleich nochmal ein Abschlusslied zusammen singen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du König bist. Danke dir dafür, dass du das Sagen in unserem Leben hast. Und Jesus, wir haben diese Sehnsucht, dass wir dir immer ähnlicher sein wollen. Wir wollen dir ähnlicher sein. Wir wollen in unserem Verhalten, in unserem Reden, in unserem in unserem Gehen einfach dir ähnlicher sein, Herr. Wir wollen, dass Menschen dich in uns erkennen können. Und deswegen möchte ich so sehr beten, Herr, dass du in uns unser Ego, ja, tötest, damit nur du sichtbar wirst. Dass unsere Ziele, Träume, Wünsche dir untergeordnet sind. Jesus, und du siehst die Leute, die gerade das mitbeten, Herr, und die das auch wollen, Herr. Und ich möchte beten, dass du ihnen darin begegnest. Herr, und du siehst auch diejenigen, die damit noch kämpfen. Ich möchte auch da beten, Herr, dass du einfach ermutigst und redest zu ihnen, Jesus, Herr, und an ihren, dass du ihnen zeigst, in welcher Liebe du diese Veränderung für uns möchtest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns mit uns einiges vorhast, Herr. Und ich möchte beten, dass unser Ich dir dabei nicht im Weg steht, sondern dass du in uns einfach immer größer wirst, damit wir das leben, was du von uns möchtest. Damit dein Reich hier sichtbarer wird in dieser Stadt und darüber hinaus, Jesus. Danke, dass du gut bist. Amen.